Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es gerade ähnlich gemütlich wie ich. Neben mir ist ein schönes Stück Baumkuchen und ich habe noch einen Kaffee mir hier beiseite gestellt. Und ja, draußen ist es sau ungemütlich, deswegen hoffe ich, seid ihr nicht durchgefroren und nass, so wie ich dreimal am Tag, wenn ich mit meinem Hund gehe. Ich freue mich auf diese Folge, denn heute geht es über LGBTQ in der Landwirtschaft. Und bevor ich direkt zum Live-Gespräch springe, möchte ich mich ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz, ich bin 28 Jahre, habe Landwirtschaft studiert, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und habe diesen Podcast seit 2 Jahren. Ich habe mittlerweile eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und beschäftige mich hier gerne in diesem Podcast mit der Vielfalt der Landwirtschaft. Und deswegen geht es heute auch über LGBTQ. Mein Gast ist Lutz Starke. Er wird sich natürlich auch gleich selber einmal vorstellen. Aber ich möchte es gerne ein bisschen einbetten. Und zwar, ja, ist mir so aufgefallen, dass das in Berlin mittlerweile schön ausgelebt wird. Jeder kann sein, wie er will. Jeder kann lieben, wen er will. Aber Berlin ist eben auch die Hauptstadt und ja, da leben wahnsinnig viele Menschen und in der Kleinstadt ist das eben noch anders. Und in meiner Bubble dachte ich immer, es ist gar nicht mehr so das Ding, man muss sich gar nicht mehr großartig outen, sondern ja, vielleicht wird das einfach von Anfang an so hingenommen oder akzeptiert. Man muss das gar nicht mehr so als so ein Tischgespräch machen, aber das ist eben immer noch nicht so. Und ich finde es schön, dass Lutz eben von seiner Kindheit erzählt, wie war sein Outing damals, welche Vorbilder hatte er, gab es überhaupt Vorbilder, hat er schon mal Hass erlebt, wie lebt er heute? Ich durfte einfach alles fragen, er war sehr, sehr ehrlich. Ich habe auch gesagt, du, wenn du darüber nicht reden möchtest, ich finde das ja super intim, also wenn mich jemand sowas fragen würde, ich finde das sehr, sehr privat, deswegen freue ich mich, dass jemand so ehrlich geantwortet hat und wir springen jetzt einfach mal in das Gespräch. Man sieht uns übrigens nicht, ne? Also
doch, jetzt bin extra noch zum Friseur heute.
Ja, schön, Lutz, dass wir die Zeit gefunden haben und wir heute sprechen können. Ich freue mich schon total aufs Gespräch und ich hatte dir auch schon gesagt, ich habe diesmal nicht alles vorweg rumrecherchiert und weiß eigentlich schon alles, sondern ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Heute soll es ja über LGBTQ in der Landwirtschaft gehen und ich finde, dass du ein ganz, ganz passender Gast bist. Und da die Hörer und Hörerinnen ja noch nicht wissen, wer du bist, stell dich doch gerne mal vor. Also wie alt bist du, wie heißt du, wo wohnst du und wie ist überhaupt dein Bezug zur Landwirtschaft?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank übrigens auch für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei dir im Podcast zu sein und über dieses coole Thema zu sprechen, was auch ein ernstes Thema ist. Aber es ist einfach mein Herzensthema und deswegen freue ich mich, drüber sprechen zu können.
Ja, schön.
Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Lutz Starke. Ich wohne südlich von München, bin aber in der Niedersachsen in der Lüneburger Heide aufgewachsen, in Winslue. Das kennt immer keiner.
Nee.
Das ist zwischen Lüneburg und Hamburg.
Okay, und ja gut, das ist auch starke Konkurrenz, dann kann man das schlecht wissen.
Ja. Für die einen muss man immer sagen, man ist in Hamburg aufgewachsen, für die anderen, denen sagt die Lüneburger Heide noch ein bisschen was, deswegen gerne aus der Lüneburger Heide.
Ja.
Ja, und mein aktueller Beruf, ich bin Social Media Manager in einem Pharmaunternehmen, das hier in Deutschland auch ansässig ist und unter anderem auch Produkte oder pharmazeutische Produkte für Tiere herstellt. Mhm. Ich bin aber allerdings in der Humansparte, also was alles, was die Sachen für Menschen betrifft, dafür bin ich zuständig und ich mache da Social Media.
Ja, irgendwas mit Social Media, einer von diesen. Ja, schön. Und magst du nochmal sagen, hast du denn einen Bezug zur Landwirtschaft?
Also mein Onkel ist Landwirt. Das ist immer irgendwie, irgendeiner aus der Familie ist ja immer irgendwie verbandelt mit der Landwirtschaft eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man aus Niedersachsen kommt.
Ja.
Aber bevor ich hier bei dem Pharmaunternehmen angefangen habe, war ich in einem landwirtschaftlichen Verlag und habe da 4 Jahre lang gearbeitet und war da auch für Social Media zuständig. Also da bin ich schon mal sehr verbandelt mit der Landwirtschaft gewesen. Hatte vorher nicht so einen groben Bezug, außer dass eben mein Onkel Landwirt war.
Mm, mm.
Aber tatsächlich ist es so, dass die Liebe zu den LandwirtInnen gewachsen ist, während ich dort gearbeitet habe, weil ich hatte bis dato dann noch nie so tolle, ich sage jetzt mal Zielgruppe, Kunden oder wie auch immer, die man hat, mit denen halt man halt zusammengearbeitet hat, weil die so toll auf dem, so super bodenständig waren. Und die haben dir auch gesagt, wenn was total scheiße läuft, die haben dir aber auch gesagt, wenn was total gut war. Und das hatte ich so bis vorher nicht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich auf LandwirtInnen treffe und mit ihnen quatschen kann.
Ja, ich lasse jetzt direkt mal die Bombe platzen, schon in der nächsten Frage. Und zwar, du bist ja ein schwuler Mann und du bist
Wie hast du das rausgefunden?
und du bist in der Kleinstadt aufgewachsen und ich möchte gerne wissen, wie das damals für dich war, als du noch klein warst.
Als ich noch klein war. Also tatsächlich muss man dazu sagen, Winselur ist jetzt keine Mini-Kleinstadt. Winselur hatte damals so Pi mal Daumen, glaube ich, 35.000 Einwohner. Ich bin mit meinen Eltern aber dann an den Rand gezogen auf ein Dorf, was so angegliedert war. Das hatte dann aber irgendwie so, ich glaube, um die 2000 Einwohner. Also da ist es dann schon ein bisschen kleiner gewesen. Und man muss dazu noch bedenken, dass mein Coming Out tatsächlich jetzt 20 Jahre her ist. Also ich bin 39, ich habe mich sehr spät geoutet bei meinen Eltern oder beziehungsweise erstmal nur bei meiner Mutter, als ich 19 war, ja, Pi mal Daumen 19. Und ja, das ist tatsächlich so, dass ich, na, irgendwann merkt man ja, dass man schwul ist. Irgendwie merkt man, dass was anders ist. Man merkt zum Beispiel, also viele Freunde von mir sagen das auch, ja, man hat halt, damals gab es noch diesen Otto-Katalog, diesen dicken Schinken, der einmal im, weiß ich gar nicht, im Quartal, glaube ich, auf der Couch lag oder auf dem Küchentisch, wo man so durchgeblättert ist. Und anstatt, dass man sich so als junger Mensch die Unterwäscheseite von den Frauen anguckt, bleibt man bei den Männern hängen und sagt so, ach ja, die sehen ja eigentlich auch ganz nett aus. Und dann, also das ist zumindest so, das war bei mir auch so, wo ich dann gedacht habe, irgendwas ist hier anders. Und dann da habe ich mich auch mal in den Jungen verliebt und fand es irgendwie ganz, ganz schwierig für mich selber, das zu fassen, weil ich kaum jemanden kannte, der schwul ist. Bei uns in diesem kleinen Ort auf jeden Fall nicht. Und wenn dann noch, also ich habe dann irgendwann angefangen, ja auch das Internet zu nutzen und irgendwie Chaträume aufzusuchen oder Foren aufzusuchen. Und da ist man dann schon mal erstmal in den ersten Kontakt mit anderen Schwulen gekommen. Und das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen bei meinem Coming Out, aber auch, dass ich selber zu mir stehen kann.
Ja, also kannst du sagen, dass dir damals wirklich was gefehlt hat, weil du ja auch keine Vorbilder hattest? Also
Ja.
keiner, der dir das vorgelebt hat oder du sehen konntest, dass das normal ist.
Also tatsächlich war es das Internet, so das erste, der Anlaufpunkt. Aber das waren halt auch Leute aus Amerika, mit denen ich gechattet. Ich hatte sogar einen schwulen Brieffreund. Ich weiß gar nicht, also dass meine Eltern da nie in diese Briefe geguckt haben. Die haben zum Glück da nicht drauf geachtet.
Aber das ist süß. Hast du die Briefe noch?
Ich habe die letztens wiedergefunden und ich habe denjenigen auch über Facebook nochmal angeschrieben, wie es ihm denn so geht. Weiß auch nicht, aus Nostalgiegründen wahrscheinlich. Ja, und der hat jetzt einen Mann, der lebt irgendwo in, ich glaube, in Kanada war das. Da hatte der einen, hat der jetzt so sein Leben gefunden. Aber der hatte auch ziemliche Probleme, weil er eben auch eher ländlich aufgewachsen ist. Und der hat mir auch so, der hat auch viele Zeichnungen gemacht, ne? Also ich, also Männer zum Beispiel mit nacktem Oberkörper oder so. Wenn das meine Mutter jemals entdeckt hätte, ich weiß nicht, was dann los gewesen wäre. Vielleicht hat sie es auch entdeckt und hat es mir nur nie erzählt. Aber das war halt, ja, also der war so der erste Ansprechpartner. Dann habe ich so regionale Chatgruppen auch nochmal aufgesucht, so in Hamburg dann, ne? Also in der Großstadt war es dann ja auch so, dass da mehr los war. Und was ganz toll war, es gab damals eine Jugendgruppe in Lüneburg. Und da bin ich dann immer zufällig immer donnerstags bin ich nach Lüneburg gefahren, um irgendwie Klamotten zu kaufen oder sonst was zu machen. Und habe immer echt wirklich panische Angst davor gehabt, dass meine Mutter das mal rausfindet oder dass mein Vater das mal rausfindet, dass ich nur deswegen dahin fahre. Auch mein allererster CSD in Hamburg, da habe ich auch irgendwas gesagt. Ja, also ich treffe mich mit Franziska und Luise in Hamburg auf dem Kaffee. Und an dem Tag war aber auch CSD. Also das ist ja auch im Fernsehen damals gelaufen, so, ne? Ah, heute Christopher Street Day. Und ich hatte immer höllische Angst davor, dass irgendwo eine TV-Kamera ist und mich aufzeichnet in dieser Menschenmenge, was
Und dann
natürlich
sehen es deine
irrsinnig ist.
Eltern.
Genau. Und Also ich hatte dann auch, also in der Studentendisco in Lüneburg gab es einmal im Monat eine schwul-lesbische Party. Da bin ich hingegangen und da habe ich auch meinen ersten Freund kennengelernt und das war auch so ein Ankerpunkt oder so ein Angelpunkt. Und wir haben uns dann irgendwann getrennt, irgendwann, also wir sind zusammengekommen und war auch ganz nett, so 2 Monate, aber dann haben wir uns getrennt. Und nach 15 Jahren haben wir irgendwo 15, ach, ist auch egal, aber nach längerer Zeit haben wir wieder miteinander mal einmal geschnackt und haben ge und dann hat er mir gesagt, ja, das ist eine totale Stütze für ihn war, weil er eben auf dem Land alleine war als Schwuler und ich alleine auf dem Land war als Schwuler und dass wir uns gegenseitig so gestützt haben. Das war schon mal ein Dreh- und Angelpunkt. Aber ansonsten gab es halt
Und
kaum,
deine erste Beziehung war auch noch geheim oder hattest du dich schon dann, ah ja, okay.
Also ich hatte es ein paar Freundinnen erzählt, bei denen ich dann wusste, okay, denen kann ich vertrauen, weil dieses Vertrauenssache, das ist auch so ein Ding, das hat mich jahrelang begleitet. Ich wusste nie, wem kann ich trauen, wem kann ich sagen, dass ich schwul bin. Das zieht sich leider auch noch bis heute so ein bisschen durch. Also so anderen Leuten schnell zu vertrauen, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob die mich immer gut finden oder nicht. Also ich glaube es immer und hoffe es auch immer, weil ich ein sehr offener Mensch bin. Aber so eine Restunsicherheit ist immer da, weil man immer vorsichtig sein musste.
Was sagst du denn dazu, dass also so ein Hofleben ist ja sehr traditionell und oft übernehmen ja auch die Kinder einen Hof? Was sagst du zu so einer Aussage wie, wenn man schwul oder lesbisch ist, dann stirbt ja so ein Hof aus?
Das ist ein totaler Bullshit.
Okay,
Das,
ja,
also,
schön.
ich glaube
Habe nichts
tatsächlich.
anderes von dir erwartet.
Ne? Was soll ich auch anderes sagen?
Ja.
Aber tatsächlich ist es ja so, man hat ja auch, sage ich jetzt mal, in heterosexuellen Familien, in denen das Kind auch heterosexuell ist, heißt es ja noch lange nicht, dass der Hofnachfolger, wenn es nur ein Kind gibt, auch wieder 1.000 Kinder kriegt, die dann den Hof wieder übernehmen können. Das ist ja auch
Ja.
nicht immer gegeben. Ne? Also
Ja.
man muss vielleicht auch ein bisschen offener sein. Es gibt so zwei Sachen, die ich dir mitgebracht habe, also oder euch allen mitgebracht habe. Einmal gab es eine Sendung beim SWR, ich glaube, die heißt Bauer gesucht. Da ist auch das Thema gewesen, Hofübergabe, dass da also es ist ein Hof, der soll aufgegeben werden, leider weil keine Kinder in der Familie sind. Und dann bewerben sich da Paare drauf. Und da war ein Hof auch mal, da hat sich ein schwules Paar beworben und die haben diesen
Ach.
Hof dann auch bekommen. Also,
Ja.
weil die den noch besessen haben, haben gesagt, das ist so toll, das ist so schön, wie die mit dem Hof umgehen, wie die mit den Tieren umgehen, wie sie sich um den Acker bemühen oder um den Trecker, wenn der irgendwie ein Problem hat. Da ist der eine sofort unten drunter gekrabbelt und hat das Werkzeug schon in der Hand gehabt. Und das hat die beiden sehr beeindruckt und deswegen haben die den Hof dann auch übernehmen können.
Ja, okay, also ein Positivbeispiel.
Unbedingt. Und es gibt auch, und das schicke ich auch gerne euch allen noch einen Link oder dir einen Link, dass du es teilen kannst.
Genau, ich kann das nochmal in die Shownotes bestimmt setzen.
Ist so eine zweite Show, also beim Bayerischen Rundfunk, da ist das, heißt es Unser Land. Und da gibt es
Ja.
eine Folge, die schwul und glücklich heißt. Da ist ein Landwirt, der in der Techniker- oder Landtechnikschule einen anderen Landwirt kennengelernt hat und die sich einfach ineinander verliebt haben und jetzt seinen Hof mit übernehmen. Und die Eltern sind auch total happy, dass die beiden den Hof übernehmen. Und ja, man kann ja eben auch als schwules oder lesbisches Paar ganz normal den Hof übernehmen. Und dann muss man eben gucken, wie es danach auch weitergeht. Hat man eigene Kinder? Adoptiert man Kinder? Oder. Es gibt ja ganz viele Konstellationen, die man sich gar nicht so vorstellen kann
Ja, genau.
vielleicht. Und also wenn Leute wirklich Bock auf Landwirtschaft haben und ihr Herz daran hängt, dann geht es auch weiter.
Ja, bei uns zu Hause ist das auch so. Also ich habe noch einen Bruder und noch einen Ziehbruder, also einfach jemanden, dem wir ein Zuhause schenken. Also ja, auf so
Schön.
einem Hof können viele Leute ein Zuhause finden.
Ja.
Genau, du hast einen Gay Farmer Account auf Instagram. Was ist das für ein Account? Was machst du damit?
Ich zeige da verschiedene LandwirtInnen aus den verschiedenen Regionen der Welt.
Ja, also internationale Farmer.
Genau. Ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, dass eine Kollegin in diesem landwirtschaftlichen Verlag hat zu mir gesagt, also es ging um um das bayerische landwirtschaftliche Fest auf dem Oktoberfest. Das war so die Ausgangslage. Und da gab es dann natürlich für JunglandwirtInnen auch eine Party. Und da war das so, jedes Mädel musste eine hat eine Nummer bekommen, eine rosane Nummer, hat die in einen Pott geworfen, jeder Bub hat eine blaue Nummer bekommen und hat es auch in den Topf geworfen. Und dann mussten die Mädels eine blaue Nummer ziehen und die Jungs eine rosane Nummer, und dann mussten die sich finden, dann konnten die ein Foto machen und konnten irgendwas gewinnen. Und da denke ich mir dann, und da habe ich dann nachgefragt und habe gemeint, ja, also, wie ist denn das, wenn da jetzt eine lesbische Landwirtin käme oder ein schwuler Landwirt? Ja, also, gibt's das überhaupt? Und dann saß ich da und dachte, Alter, dir zeige ich, dass da mehr schwule Landwirtinnen und lesbische Landwirten da draußen gibt, als man eigentlich denkt. Und daraufhin habe ich den Instagram-Kanal The Gay Farmers ins Leben gerufen und habe einfach mal rumgefragt, wer möchte sich offen zeigen auf diesem Kanal. Und da sind jetzt mehrere hundert Leute auch schon drauf, und die kommen wirklich aus überall her. Also viele aus Amerika, aus Europa, aber ich habe auch welche aus Afrika, und da bin ich ziemlich stolz drauf oder freue mich, dass die sich selbst in Afrika zeigen.
Ja, diesen Account hätte ich echt mal von meiner Weltreise entdecken müssen, weil ich habe ja immer nach interessanten Betrieben gesucht, und ich hab da ein bisschen drauf rumgescrollt und habe gesehen, da war auch ein Pharma-Pärchen aus Brasilien und also richtig spannende Orte. Und ich wäre so mutig gewesen und hätte die einfach mal angeschrieben, ob ich da ein kleiner Praktikant sein darf. Ja.
Die hätten sich sicherlich auch gefreut.
Kann ich ja nochmal machen. Also gibt es eigentlich eine richtige Gay-Pharma-Community in Deutschland? Trifft man sich? Kann man da irgendwie eintreten? Ist vielleicht auch spannend für meine Hörer und Hörerinnen. Mhm. Bist du dann in irgendeiner Community?
Also ich selber nicht, weil ich ja kein Landwirt bin. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, wenn man bei Facebook oder auch so im Netz sucht, kann man mal nach gaypharma.de suchen. Und gaypharma.de/Termine, da treffen sich tatsächlich verschiedene Schwule, ich glaube tatsächlich leider bislang nur schwule Landwirte, machen so eine Hofrundtour auch immer wieder. Also da ist dann immer einer mit dabei oder ein Pärchen mit dabei, die sagen, ach, kommt doch hier ist ein landwirtschaftliches Fest, oder so ein, letztens war irgendwie so Kraniche im Moorfest irgendwo, wenn ich das richtig interpretiere, und dann hat er auf seinen Hof eingeladen, die ganzen anderen Schwulen Landwirte. Ja, und dann verbringen die einen netten Nachmittag, trinken Kaffee und Kuchen und gucken sich dann das Fest an und gucken sich den Hof an, und ja, dann trifft man sich ein paar Wochen später wieder auf einem anderen Hof.
Ach, cool, aber die Webseite gehört jetzt nicht zu dir, oder?
Nein.
Die sitzt du dann dahinter?
Das war ein tatsächlicher Zufall.
Okay.
Weil ich hatte dann so eine intrinsische Lust, dass ich unbedingt was machen wollte, habe den Kanal aufgemacht und habe erst dann geguckt, gibt's da überhaupt was?
Ach so, okay.
Genau, und habe die dann bei Facebook auch gefunden.
Ja, schön, aber es ist ja schon mal schön, wenn alles irgendwie ähnlich heißt, man irgendwie immer dann auf euch kommt.
Ja.
Ist dir denn schon mal eigentlich Hass begegnet aufgrund dessen, dass du eben schwul bist? In meiner persönlichen Bubble, ich wohne ja auch in Berlin schon seit 4 Jahren, habe ich immer das Gefühl, dass alle schon so weltoffen sind und tolerant und ja, jeder so sein darf, wie er eben sein will. Und deswegen bemerke ich das immer gar nicht mehr, wie viel es da noch zu tun gibt. Aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, ja, wie das so für dich, welche Situation es so für dich gab in der Vergangenheit oder vielleicht auch erst vor kurzem.
Also ich selber hatte, also als wir noch in München gewohnt haben, mein Lebensgefährte und ich, da hatten wir einmal was. Da sind wir irgendwie, also wir sind jetzt auch eh nicht so das Pärchen, was eng umschlungen durch die Straßen geht und irgendwie sich abknutscht und so. Das sind wir nicht, aber wir haben sind irgendwann mal in der U-Bahn Händchen haltend irgendwo langgelaufen. Und dann war hinter uns eine betrunkene Person, und die hat dann uns hinterhergerufen und hat gesagt, was ist denn das, wie eklig ist denn das, und keine Ahnung. Oh. So, das war, ist aber auch schon, das ist auch schon 2, 3 Jahre her.
Okay, das ist noch, für mich noch, klingt noch gar nicht so weit weg, okay, ja.
Nee, also das war, glaube ich, vor 12 Jahren oder so. Also das ist seitdem zum Glück nicht. Und wir sind ja hier vor 11 Jahren in einen kleineren Ort gezogen, gibt, glaube ich, hier so 13.000 Einwohner. Da habe ich auch gedacht, also dieser Ort ist eingeteilt in irgendwie das Dorf, und das Arbeiterviertel. Und in dem Dorf wohnen wir. Und ich habe tatsächlich gedacht, okay, wie wird das hier sein?
Hast
Wird
du
man
dich
hier bis.
sozusagen wieder für eine kleinere Stadt entschieden?
Also das Landleben in Anführungszeichen
Ja.
taugt mir ja auch total und bin auch gerne in der Natur und das ist hier auch gegeben. Aber tatsächlich hatte ich so ein bisschen Panik, wie reagieren denn die Leute darauf, wenn jetzt zwei Schwule in unseren Ort ziehen? Also nach Peißenberg kann ich ja auch sagen, wo es ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wir von Anfang an auf alle zugegangen sind und haben gesagt, hi, wir sind die Neuen. Wie geht's euch? Wer seid ihr? Sind in jeden, wirklich auch in jeden Laden rein und die sind ja meistens dann auf dem Land oder auf örtlich, ein bisschen ländlichere Gegenden auch oft Inhaber geführt und sind da dann rein und haben einfach mal geguckt, was gibt's hier zu kaufen, haben die VerkäuferInnen dann auch angesprochen und sind halt so offen auf die Leute zugegangen.
Ja, aber irgendwie erstaunlich, dass man sich das so eine Art, also so ein bisschen vornehmen muss, so nach dem Motto, dann kann keiner erst tratschen, wenn wir so offensichtlich hier als Pärchen überall reingehen. Das würde ja.
Getratscht wurde trotzdem, so ist es
Okay. Oh
nicht.
nein.
Tatsächlich ist es so, dass wir seit, naja, 5 Jahren oder so an Heiligabend die Nachbarschaft und Freunde immer zum Glühwein trinken auf die Terrasse einladen.
Yes, schön.
Und ja, wir haben ein Pärchen kennengelernt vor 3 Jahren und haben die beiden dann auch eingeladen. Und dann war er noch bei seinen Eltern morgens oder abends dann beim Essen. Und saß dann auf der Couch und meinte, so, jetzt gehe ich dann mal los. Ja, was machst du denn jetzt noch? Ja, ich gehe jetzt noch einen Glühwein trinken. Ja, wo willst denn du jetzt noch einen Glühwein trinken? Ja, bei Lutz. Hä? Lutz und Andreas. Hä? Aber wo sind die? Naja, im alten Bindelhaus. Und der Bindel war hier der Fotograf und wir haben sein Haus übernommen. Also, das ist schon eine Größe hier im Ort. Und dann kam irgendwie vom Vater, was? Bei die Schwulen?
Okay, ja.
Und er meinte das überhaupt nicht wertend, sondern es war halt einfach klar, in diesem Haus, was vorher dem Ortsfotografen gehört hat, wohnt jetzt ein schwules Paar. Also demnach sind wir total angekommen. Jeder kennt uns.
Jeder weiß Bescheid.
Aber nichtsdestotrotz, also nur weil ich jetzt wenig erlebt habe, heißt es nicht, dass irgendwie Deutschland und vor allen Dingen auch nicht Berlin mega offen wären. Ich habe dir mal was mitgebracht aus dem Jahr 2020. Da gab es unter anderem, also es gibt ganz viele, es gibt mehrere hundert Delikte in Berlin pro Jahr, die homosexuellen Natur sind. Also wenn ich sage, also weil jemand homosexuell ist oder bi oder transgender oder so, werden die irgendwie angefeindet oder eben auch tätlich angegriffen. Und
Gerade in Berlin, wo ich so dachte, dann da sind alle so tolerant.
ja, leider ist dem nicht so. Und ich habe hier 3 Fälle mal mitgenommen. Und zwar ein homosexueller 14-Jähriger wird von Gleichaltrigen bespuckt und als Schwuchtel beschimpft. Also sowas gehört natürlich leider auch dazu. Also schon mal die Diskriminierung an sich. Und der zweite Punkt war, 2 Männer bedrohen homosexuelle Männer nach einer Party mit dem Tod, stellen sich den Männern als Gaykiller vor. Und ein Mann und seine Transfreundin werden von 2 Jugendlichen mit einem Gürtel geschlagen und beschimpft.
Das habe ich mal direkt betroffen, ja.
Also das ist halt mitten in Deutschland und das ist auch nicht 20 Jahre her, sondern das war tatsächlich 2020. Und auch in Dresden gab es ein Beispiel, denn da wurde ein Mann verletzt, also der wurde erstochen, also hat auch sein Leben leider, ist leider gestorben. Sein Lebenspartner hat es zum Glück überlebt, aber das war halt einfach also man sagt, dass der Täter ein radikal-islamistischer Täter war und gesagt hat, dass sein Gott das nicht verkraftet und deswegen,
Akzeptiere.
genau.
Ja.
Genau, also das ist echt, also es ist nicht nur, also es ist leider auch ein Problem, trotz alledem, dass wir so offen sind und im Juni und Juli alle Firmen Regenbogenflaggen nach draußen hängen. Wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns.
Ja, ich war gerade in der Schweiz, habe meinen Cousin besucht und da hängen aus jedem Fenster, muss man so, wenn man so aus der Bahn geschaut hat oder den ganzen Häusern, hatten alle aus den Fenstern kleine Regenbogenflaggen gehangen, weil da gab es gerade auch irgendeine Entscheidung, ob das jetzt, weiß ich nicht, welche Entscheidung das jetzt genau ist, aber genau, da haben Leute sozusagen ihre Meinung dazu gesagt. Und das fand ich nochmal viel, viel schöner, wenn das so aus dem privaten Haushalt kommt, nicht ein Großunternehmen auf Social Media irgendein Profilbild geändert, sondern wirklich irgendwie, ja, Flagge gekauft, den Aufwand betrieben. Das war irgendwie richtig schön. Also das war, ja, das hat mich berührt.
Das, ich fand es auch total schön. Ich glaube, es ging um die Gleichstellung oder die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Mhm. Das war, glaube ich, die Abstimmung. Und wir haben in Europa natürlich nicht nur so tolle Beispiele, sondern wir haben ja auch einfach, wenn wir nach Ungarn kommen und wir uns das UEFA-Spiel anschauen, da war ja auch, oder UEFA, WM, EM, ich habe keine Ahnung.
Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Da war es ja auch die Diskussion darum, sollte in München auch die Regenbogenflagge an dem Münchner Stadion bei dem Ungarn-Spiel gezeigt werden. Und dann wurde es am Ende verboten. Und du denkst dir so, oh ja, fuck, warum ist das eigentlich so? Oder in Polen. In Polen gibt es leider Zonen, die LGBT-frei sind. Die sind von der Gemeinde als LGBT-frei gekennzeichnet und es wird empfohlen, dort nicht hinzugehen.
Ja, schau. Also,
und das
wusste ich noch gar nicht.
In Europa. Und also deshalb, es gibt, also in Deutschland gibt es natürlich auch noch viel zu tun. Wir müssen uns mehr für die Rechte von Transgender-Personen einsetzen. Aber dieses, sag ich jetzt mal, das, wo wir schon weiter sind in Deutschland mit dem Thema Homosexualität, das muss überall in Europa auch noch weiter vorangetrieben werden.
Ja. Mit dem Podcast setzen wir ein kleines Zeichen schon mal für Deutschland. Das
unbedingt.
Liegt daran, dass uns das wichtig ist. Magst du uns denn mal, du hast schon zu Anfang ja sozusagen von deinem Outing ein bisschen gesprochen, aber gar nicht gesagt, wie das jetzt richtig war. Also man weiß jetzt schon, du hattest ein bisschen Bammel vor deiner Mutter, wie sie reagiert. Wie hast du denn gedacht, wie wird sie reagieren?
Meine Mutter hat... Also ich weiß auch nicht, meine Eltern, also mein Vater ist super konservativ gewesen und der hat auch immer so gesagt, ja, ich glaube, unser Nachbar ist schwul, wenn der mal auf unseren Hof kommt, also ich weiß nicht, was ich dann mache. Und dann wächst du so als Jugendlicher auf und denkst so, schönes Umfeld hier. Und meine Mutter ist, ja, die hat da nie böse drüber geredet, aber die hat sich natürlich auch Sorgen gemacht. Also ist irgendwas mit dem Lutz und also ich dachte früher, sie hätte was total dagegen gehabt, aber ich glaube, sie war einfach nur besorgt um mich. Denn ich war nach meinem Abi war ich in Polen und habe da meinen Zivildienst gemacht ein Jahr lang und habe da mehrere schwule polnische Männer auch kennengelernt. Und habe dort dann vor Ort gesehen, wie schlecht es denen eigentlich geht. Also schon damals, auch vor 15 Jahren, da gab es diese LGBT-Zonen noch nicht. Aber da ist mir ein Mann tatsächlich in Erinnerung geblieben, der so unzufrieden war, dass er homosexuell ist, dass er mit der katholischen Kirche versucht hat, das aus ihnen rauszutreiben.
Und da also dachte viele ich... viele Einzelschicksale, ne?
Total.
Also wie jeder damit umgeht, ja.
Und der hatte auch irgendwie zwischenzeitlich immer mal einen Freund und so, aber er kam nicht damit zurecht, dass er schwul ist und dass das in seiner Heimat einfach nicht akzeptiert wird. Und das hat mich schon mitgenommen und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich wieder in Deutschland bin, du hast eigentlich gar keinen Grund, dich nicht zu outen, weil so schlecht wie dort kann es dir hier nicht gehen.
Ja, das ist auch eine Feststellung. Da warst du dann wie alt?
Da war ich 19 dann.
Okay, ja.
Also ich hatte mich ja bei ein paar Freundinnen schon geoutet und ein paar, also auch ein paar Jungs wussten das, aber so
wahrscheinlich vermuten das auch die Eltern, oder? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so gar nicht wahrnimmt.
Ja, also es mag natürlich welche geben, die so emotional total in sich eingeschlossen sind, wo man das vielleicht nicht mitkriegt, aber ja, mei, also... So, es gibt ja manche Vorurteile oder Stigmata oder wie auch immer, die man so hat, spielt viel, gerne mit Mädels, kann nicht so gut mit Jungs, ne? Hat halt, liest nicht unbedingt, guckt sich nicht Fußball an, sondern ist an allem interessiert oder so. Und also das, ja, also das ist vielleicht ein Vorurteil, manchmal mag es aber auch stimmen.
Ja.
Und ja, da bin ich dann nach Polen wieder nach Hause gekommen, nach Deutschland und habe dann, waren meine Mutter und ich auf einer Beerdigung und wir wollten danach dann Kaffee und Kuchen trinken, wie man das so macht. Da waren dann aber alle Plätze belegt. Dann haben wir uns gesagt, dann gehen wir essen. Da war das Lieblingsrestaurant dann nicht frei. Dann
schön, merkt man wieder, dass es eine Kleinstadt ist. Zwei Optionen.
Genau. Wir hatten noch eine dritte Option. Wir wollten noch ins Kino gehen. Meine Mama mag überhaupt nicht ins Kino gehen.
Ja.
Aber an dem Tag hat sie gesagt, ja gut, dann gehen wir ins Kino. Das Kino zeigt den Film aber nur, wenn mindestens 4 Leute gucken. Und wir auch da waren, wir nur zu zweit. Und dann haben wir gesagt, ja gut, fahren wir wieder nach Hause. Und dann nach Hause gefahren. Und während der Autofahrt habe ich immer gedacht, ja komm, jetzt musst du es ihr erzählen, jetzt musst du es ihr erzählen. Aber wie, aber wie, aber wie?
Ich schwitze schon, wenn du das erzählst, diese Autosituation, wenn man sich so selbst unter Druck setzt.
Man
Okay.
kommt ja auch nicht draus weg. Ich kann ja dann, also sie kann ja nicht weglaufen. Ist ja ein bisschen Gefängnis für sie dann. Ja, und dann bin ich rechts rangefahren und meinte, so, weißt du was? Wir hatten heute eigentlich richtig Scheißtag, ne? Ja. Ich hätte auch noch einen draufzusetzen.
Oh.
Okay. Und dann habe ich erzählt, du, der Heiko, der vor einem Jahr immer ganz oft zu uns Besuch war, das war kein Kumpel, das war mein Freund und ich bin schwul. Und dann guckte sie mich an und sagt, und hat dann erstmal nichts gesagt. Und ich sehe jetzt, was jetzt? Ja, was soll ich denn sagen? Du bist doch immer noch mein Sohn.
Oh,
Und
ja.
dann war das für mich okay und dann war es für sie auch okay.
Ja.
Und das Outing bei meinem Vater war ein bisschen anders. Da hatte ich ja immer gedacht, der wäre so ein homophober Typ, weil er sich auch immer so geäußert hat.
Musst es übrigens nur erzählen, wenn du dich damit wohlfühlst. Ne? Also ich finde das ja immer super intim. Also ich will nicht, dass mich jemand sowas fragt, aber ich höre dir gerne zu.
Nee, also ich sehe es ja auch gerne als mein Auftrag, einfach ein paar Sachen zu erzählen. Was kann dir bei einem Coming Out passieren?
Ja.
Also ich, wie gesagt, ich habe ganz, ganz lange mit mir damit gehadert, es meinem Vater zu erzählen, weil ich gedacht habe, was weiß ich, der tickt aus oder so, ne? Und dann bin ich schon nach München gezogen, also weil ich da studiert habe und hatte schon meinen Freund und war mit dem Freund dann auch beim dem Geburtstag meiner Mutter und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt getrennt. Und dann haben wir da gefeiert, alle Verwandten und so haben halt meinen Freund kennengelernt. Und 2 Wochen später hat mein Vater mich mal angerufen. Und wenn Väter anrufen, also dann ist wirklich irgendwie die Kacke am Dampfen oder weiß ich nicht, die stehen kurz vorm Herzinfarkt oder so. Ich weiß nicht, aber Väter sind anders. Und dann hat er angerufen und meinte, ja, hör mal zu, Tante Rutchen hat gesagt, du hast einen Freund. Stimmt das? Und ich so, fuck, was sag ich denn da jetzt? Dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin
Ich
weit
hätte gesagt,
weg.
Jan hätte aufgelegt.
Ja. So kann man es natürlich auch machen. Und ich habe dann tatsächlich, ja, ich habe einen Freund, stimmt, mit dem war ich bei Mama auf dem Geburtstag. Und dann sagte ich, ja, warum sagst du denn nichts? Ich so, ja, was soll ich denn sagen? Du hast früher immer gesagt, ja, wenn der Nachbar auf den Hof kommt, dann passiert sonst was. Ja, aber Meinungen können sich doch ändern.
Okay.
Und das war wirklich, also das rechne ich ihm hoch an, dass er das gemacht hat, für mich gemacht hat. Und das war tatsächlich, also der ist auch vor 7 Jahren ungefähr gestorben. Und das war so auf dem Sterbebett, was ich ihm auch mitgegeben habe, dass wir nicht viel Kontakt hatten und dass wir nicht immer eine leichte Zeit haben, aber dass ich das hoch anrechne, dass er das so gesagt hat. Und ja.
Dass du so sein darfst, wie du sein willst und dass du
Genau.
richtig so bist. Ja, ach schön.
Und deswegen, also deswegen sage ich auch, okay, das Schlimmste kann tatsächlich sein, dass die Eltern einen vom Hof jagen, dass die Eltern sagen, okay, hier sind die Koffer. Das passiert immer noch, ja. In Berlin gibt es zum Glück eine Einrichtung, die solche Jugendlichen auch aufnimmt. Aber danach wird es einfach besser nach dem Coming Out, weil man endlich zu dem stehen kann, wer man ist. Und es ist dann auch egal, wenn die Eltern nicht hinter einem stehen. Man lernt neu. Oh Gott, ich kriege sogar Gänsehaut gerade. Sorry. Aber es ist tatsächlich so, es wird besser nach dem Coming Out, weil man wird auf die Leute in der Schule. Ich wurde auch mega gemobbt, wenn ich in die Aula reingekommen bin, stand auf der anderen Seite Leute, die gerufen haben, hey, du Schwuchtel. Wenn ich denen auf den engen Gängen begegnet bin, bin ich andersrum gelaufen, um zu dem Raum zu kommen, um nicht an denen vorbeizulaufen. Und das ist in der Schulzeit echt kacke, weil da kann man sich das nicht aussuchen, mit wem man zusammen ist. Aber danach wird es einfach besser, weil man eine eigene Wohnung irgendwann hat. Man lebt sein eigenes Leben und man kann entweder immer noch mit seinen Eltern befreundet sein oder in Kontakt stehen oder man sucht sich eine neue Familie und die einen dann so unterstützt, so wie man ist.
Hast du denn Tipps an junge Leute, die das überlegen, ob sie schwul sind, wie man da rangehen kann oder genau wie man das machen kann, ein Outing oder das herausfinden kann?
Also es gibt eine Seite für, also DBNA heißt sie, glaube ich, eine Webseite. Da sind ganz viele Informationen für junge Schwule und Lesben hinterlegt, sodass man wirklich sich da nochmal auf jeden Fall mal einlesen kann. Ne? Und am besten auf dem Handy, damit es nicht am Rechner irgendwie der Browserverlauf drin ist und irgendjemand mal da eben dran geht, sondern immer versuchen, auf dem Handy das zu machen. Und tatsächlich auch mit anderen Schwulen sprechen. Wie war es bei dir? Wie war es bei mir? Und das Schöne ist, also auf dem Gay Farmer Account habe ich irgendwann mal einen jungen Schwulen aus Deutschland vorgestellt, der offen zu seiner Sexualität steht, der das alles hinter sich hat und sagt, hier, bitte präsentiere mich auf Instagram. Und dann hat mich irgendjemand anderes mal angeschrieben und hat gefragt, du, ich finde es total cool, der kommt ja auch aus Deutschland, ich bin auch noch nicht geoutet, meinst du, ich kann den mal anschreiben und fragen, wie es bei dem war? Und ich so, ja, unbedingt.
Ja.
Schreib die Leute an, die das schon hinter sich haben, weil das sind die Besten, die wissen, wie es funktioniert, wie das, also meine Situation ist ja eine andere. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, aber nicht auf dem Hof. Das mag auf dem Hof nochmal ganz anders sein, weil dieses, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, ne, Hofübergabe, weil das kommt dann auch irgendwann vielleicht. Ja, ja, jetzt bist du schwul, wer soll denn den Hof weiterführen? Ja, ich vielleicht. Ne? Aber das sind vielleicht auch Gedanken, die einem noch gar nicht so gekommen sind, weil es eben diese Vorbilder nicht so gibt.
Ja.
Und schreibt andere Schwule und Lesben an. Ansonsten holt euch erstmal Rat bei Freundinnen und Freunden. Macht das, weil das hilft euch wirklich dabei, zu euch zu stehen. Je mehr ihr darüber redet, desto mehr seid ihr gefestigt in eurer Persönlichkeit. Und
ja, desto mehr kann man sich auch entwickeln, ne? Frei entwickeln.
Ja.
Was wünschst du denn in Zukunft von der Landwirtschaftsbranche in Bezug auf LGBTQ?
Ich würde mir wünschen, dass das Thema offener angesprochen wird und dass das Thema diverser überhaupt angesprochen wird. Es gibt eine landwirtschaftliche Verbindung, Vereinigung, die vor ein paar Wochen auch einen ganz tollen Film rausgebracht hat über Landwirtschaft. Wir ernähren Deutschland, ja. Also ist eine landwirtschaftliche Familie zu sehen und ganz viele Leute, ein paar Leute, die auf dem Acker sind, die Schweine füttern und. So einfach versucht mal so einen Komplettumblick um die Landwirtschaft zu machen. Aber leider, und das ist tatsächlich mein Kritikpunkt, es wurde eine, ich glaube, sechsköpfige, achtköpfige Familie gezeigt, alles weiße Personen, alle typisch hetero. Und wenn es auf dem Acker ist oder an dem Trecker die Arbeit gezeigt wird, wurden immer Männer gezeigt. Und wenn es um den Essenstisch geht, darum, wer backt den Kuchen oder wer macht das Frühstück, wurden immer Frauen gezeigt. Und das ist heute ja nicht mehr so. Das ist, an vielen Orten ist das so. Ich sage nicht, dass plötzlich alle Inder oder Engländer oder sonst wie was auf unseren Höfen arbeiten. Das stimmt ja auch nicht. Aber ich war total enttäuscht, weil ich eben nur eine stereotype Familie gesehen habe und nicht das große Ganze. Und ich würde mir wünschen, dass solche Kampagnen auch vom Bauernverband kommen, der sagt, ja, Landwirtschaft ist toll, es ist einer der schönsten Berufe der Welt, Landwirt oder Landwirtin zu sein. Das kann bei uns wirklich jeder und jeder soll dieses Gefühl auch entwickeln. Und das sind eben nicht nur weiße alte Männer, die das machen, sondern Frauen, Männer, Schwule, Lesben, behinderte Menschen und. Und ja, das sollte gezeigt werden.
Ja, das ist richtig. Also sehe ich auch genauso. Und schön, dass du das nochmal gesagt hast. Kann man denn eigentlich auch zu dir Kontakt aufnehmen? Also würdest du sagen, man dürfte dich anschreiben? Sitzt du hinter dem Gay Farm Account, wenn ich dann da eine private Nachricht hinterlasse? Liest du das dann oder bei wem landet das?
Das landet tatsächlich bei mir. Also wenn ihr den Gay Farmer Account bei Insta anschreibt, dann kommt ihr immer bei mir raus. Ihr könnt mich aber auch privat anschreiben über Lutz Starke. Darüber bin ich überall im Internet auch zu finden.
Starke übrigens mit Doppel-A, ne? CK.
Genau, damit es schön kompliziert wird.
Ja. Okay. Also so heißt du auch dann auf Instagram?
Lutz, genau. Auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, TikTok und so weiter.
Ja, du, das war eine richtig, richtig schöne Folge mit dir. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wir können ja nochmal auf die Hörer und Hörerinnen warten. Vielleicht kommt ja noch irgendwann nochmal ein Feedback und es gibt nochmal eine zweite Folge mit allen Fragen, die sich ergeben haben. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und ja auch für deine Ehrlichkeit, deine warmen Worte. Ich hatte auch kurz Gänsehaut. Und ja, vielleicht möchtest du ja noch irgendwas loswerden, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, dann kannst du es jetzt gerne tun. Ansonsten, ja, danke ich dir einfach.
Ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast. Das finde ich super, weil das Thema tatsächlich so selten beleuchtet wird. Und deswegen freue ich mich da, hier ein bisschen Werbung für die nicht weiße, heteronorme Landwirtschaft zu machen.
Ja.
Und ich freue mich tatsächlich, wenn Fragen kommen, da bin ich, freue ich mich, dass wenn wir die auch nochmal beantworten können, dann später.
Ja, dann aber wirklich mal in einem Raum, real, nicht digital, würde ich mich freuen.
Unbedingt.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ich stoppe mal jetzt die Aufnahme. So, da bin ich nochmal kurz zum Ende. Ich wünsche mir gegen Ende der Folge immer nochmal was. Und wie kann es anders sein, dass ich mir zu dieser Thematik einfach wünsche, dass jeder sich traut, so zu sein, wie er eben ist, dass alle die oder denjenigen lieben dürfen, in denen man sich eben verliebt. Ich hatte habe eine Bekannte, wenn ich jetzt Freundin sagen würde, wäre das zu eng, weil ich glaube, sie kennt mich gar nicht, aber ich kenne sie. Und sie hatte immer eigentlich eine Freundin, ein Freund. Und hat jetzt zum ersten Mal eine Freundin und ich habe dann neulich so darüber nachgedacht und dachte mir so, ist sie jetzt eigentlich lesbisch oder was ist sie jetzt eigentlich? Und habe da mit einer Freundin drüber geredet und die meinte dann, ja, ich habe gehört, wie sie mal gesagt hat, ich liebe einfach Menschen. Und das finde ich, erklärt einfach alles. Also ich bin immer pro Liebe und pro, ja, dem auf das Herz hören. Und wenn man eben das andere oder das gleiche Geschlecht liebt, dann ist das eben so. Und deswegen wünsche ich mir von allen da draußen, und auch wenn jetzt Eltern zuhören, lasst jeden so sein, wie er oder sie eben sein möchte. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin und widme diese Podcast-Folge wie immer meiner Sina und allen anderen, die sich trauen, ihre Liebe auszuleben. Tschüss!